beschäftigst dich ja schon ziemlich lange mit dem Krieg im Jemen und mit dem Thema, also mit der Situation im Jemen allgemein. Wann muss man ansetzen, um zu verstehen, wie die Situation heute jetzt zustande kommt dort?
Genau, also der Krieg selber direkt, also wo Saudi-Arabien und die Emirate und die anderen 6 Länder der arabischen Koalition angefangen haben, das war direkt am 26. März 2015. Aber wie weit man jetzt zurückgucken will, das ist halt immer, ja, immer so ein bisschen ein gewisses Dilemma bei aktuellen tagespolitischen Themen, um zu entscheiden, wie weit man zurückgeht. Sicherlich ist das Erste, was wichtig wäre, die Staatsgründung von Saudi-Arabien. Also das war 1932. Und ja, letztendlich gab es schon immer Konflikte zwischen Saudi-Arabien und dem Jemen. Also das junge Königreich Saudi-Arabien hat gleich 2 Jahre danach, nach ihrer Gründung, den ersten Krieg geführt gegen Jemen. Also es gab schon immer gewisse Konflikte. Aber ja, um jetzt nicht zu weit in die Geschichte reinzugehen, ist das Wichtigste, um den aktuellen Krieg zu verstehen, sicherlich der arabische Frühling, der ja ab 2011 ja in der ganzen arabischen Welt quasi für Umstürze gesorgt hat. Und ja, die jungen Menschen sind auf die Straßen gegangen, wollten ihre Rechte einfordern, wollten politische Umstürze, wollten die ganzen Diktatoren stürzen, die überall seit Jahrzehnten im Wesentlichen illegitim regieren. Und bekanntlicherweise fing es ja an in Tunesien und Ägypten, wo Ben Ali und Mubarak gestürzt wurden. Und inspiriert davon gingen auch im Jemen dann die jungen Leute, also Studenten, verschiedenste Bewegungen, Arbeiter, gingen auch auf die Straßen, also in der Hauptstadt Sanaa, aber auch in vielen anderen Städten. Und im Zuge dieser Proteste kam es dann letztendlich auch zum Sturz von Ali Abdullah Saleh, hieß der. Das war der Diktator, der Jemen seit über 30 Jahren regiert hat. Der wurde dann im Zuge der Proteste, der Arab Spring Proteste, von den Houthi-Rebellen letztendlich gestürzt. Also die Houthi-Rebellen waren ein Teil dieser ganzen Protestbewegung. Und sie waren halt die, ja, quasi die erfahrensten und auch teilweise professionellsten. Deswegen haben sie ziemlich schnell die Arab Spring Proteste quasi so, ja, gekapert, übernommen. Die Houthis radikalisierten sich zum großen Teil auch und fingen dann an, Gebiete zu besetzen. Also sie selber leben im Norden vom Jemen, in Sada, und sie fingen dann an, in der Westküste, also die Rotmeerküste, und auch ja in den urbanen Gebieten, in den ländlichen Gebieten, auch in den Bergregionen, große Teile des Landes zu besetzen. Also am Ende, dass am Ende fast 90% der Bevölkerung unter Kontrolle der Houthis standen. Und sie waren dann de facto die Regierungsmacht im Jemen. Also den Saudis im Norden ging es halt zu weit, weil sie ja keine Kontrolle quasi mehr ausüben konnten über den Jemen. Und im März 2015 fingen sie dann eben an, den Jemen zu bombardieren.
Wenn in Deutschland überhaupt über den Jemen berichtet wird, dann wird es ja oft als einen Bürgerkrieg dargestellt, wo sich verschiedene Rebellengruppen gegenüberstehen würden. Oder genau, Merkel zum Beispiel spricht ja von einem innerstaatlichen, bewaffneten Konflikt. Wie würdest du diese Einschätzung sehen?
Genau, also konkret zu dem zu der Begründung von der Bundesregierung, dass sie halt immer von innerstaatlichem Konflikt reden, das ist halt, das hat einen völkerrechtlichen Hintergrund, der ist sehr banal, weil wenn es kein innerstaatlicher, sondern ein internationaler Konflikt wäre, dürfte Deutschland keine Waffen liefern. Das wäre dann nach eigenen Regeln, nach eigenen EU-Regeln, wäre das halt illegal. Und deswegen, wenn Deutschland das als innerstaatlichen Konflikt herstellt, also hinstellt, dürfen sie Waffen an Saudi-Arabien liefern. Das ist quasi diese sehr heuchlerische Einschätzung der Bundesregierung. Das erstmal dazu. Aber allgemein hast du recht auf alle Fälle. Also wenn wir den Jemen sehen oder hören in den Medien, was halt sehr spärlich leider nur ist, aber ab und zu kommt es natürlich vor, haben wir eins von 2 Narrativen in der Regel. Das erste ist, wie du sagst, richtig, der Bürgerkrieg. Das ist, ja, entbehrt eigentlich auch der Grundlage, ist dann eben Saudi-Arabien und die 8-köpfige Koalition, also das ist neben Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten als treibende Koalitionäre sind es noch Kuwait, Sudan, Marokko, Jordanien, Bahrain und Ägypten. Diese 8 Länder, die haben dann angefangen, eben den Jemen zu bombardieren, und spätestens seitdem war es halt kein Bürgerkrieg mehr. Dann war es ein Krieg eben einer ausländischen Koalition gegen die Husi-Rebellen, zumindest offiziell und inoffiziell einfach gegen die jemenitische Bevölkerung. Also es ist sehr zynisch, im Jemen-Kontext von einem Bürgerkrieg zu sprechen, wie ich finde.
Du hattest gesagt, das ist eine von zwei Narrativen, mit denen der
Ja.
Krieg oft begründet oder versucht wird zu erklären. Was wäre denn das zweite Narrativ?
Also das Zweite, was man gerne hört, also zumindest im Westen, ist, dass der Iran ins Spiel gebracht wird. Also wir haben ja im Nahen Osten, ja in mehreren Ländern gewisse Konflikte, wo mal mehr, mal weniger Saudi-Arabien und der Iran um quasi regionale Vorherrschaft, regionale Hegemonie kämpft. Und der Jemen wird auch sehr, sehr gerne eben in dieses Narrativ reingezogen. Und begründet wird es dann damit, dass die Husi-Rebellen Verbündete des Irans wären. Und da ist wie bei vielen so in Sachen ist ein gewisser wahrer Punkt, also Kern dahinter. Aber in dieser Absolutheit kann man das halt einfach nicht sagen. Also es gibt andere Gruppen im Nahen Osten, wie zum Beispiel ja, die Hisbollah im Libanon oder die Hamas im Gazastreifen oder das Assad-Regime in Syrien, die halt wesentlich, wesentlich mehr Unterstützung von Iran erhalten. Die Unterstützung, die die Houthis erhalten, sind halt marginal. Man kann es halt nicht davon reden, also nicht im Ansatz, dass die Houthis irgendwie eine Marionette des Iran wären.
Wenn jetzt weder die Erklärung mit dem Bürgerkrieg noch die eines Stellvertreterkriegs so richtig erklären können, um was es geht, welche Interessen hat konkret Saudi-Arabien an diesem Krieg?
Saudi-Arabien hat im Wesentlichen zwei Gründe, warum sie den Krieg angefangen haben im Jemen. Der erste Grund ist die Grenze zum Jemen. Die ist ja über, ich glaube, 1400 Kilometer lang. Und an den Stellen, wo auf der einen Seite eben die Husis wohnen im Jemen, ist die auch relativ porös. Und auch die Grenze hat eine sehr lange Geschichte, die auch letztendlich auf den Krieg 1934 zurückgeht, weil damals war der Jemen noch bedeutend größer und also quasi die Hälfte von heute gab es nochmal obendrauf auf der Fläche im Jemen. Und der Saudi-Arabien hat eben im Zuge des Krieges 1934 drei sehr, sehr große jemenitische Provinzen erobert, wo quasi einfach Familien dann auseinandergerissen wurden. Und ja, deswegen ist einfach die Grenze seit jeher ja, Konfliktfeld letztendlich. Und mit dem Aufstreben der Husis, wo sie halt der de facto Machthaber wurden im Jemen, hat Saudi-Arabien einfach erkannt, dass die Grenze wieder ins Konfliktfeld gerät. Wir haben halt sehr viele ja, Industrieanlagen auch in der Nähe des Territoriums der Husis. Und aber der Hauptgrund, wie ich finde, ist einfach, dass im Jemen seit Jahrzehnten, also spätestens seit der Diktator Saleh die Macht übernommen hat, was Ende der 70er war, spätestens seitdem ja, war in Jemen mehr oder weniger nicht eine Vasallenregierung, aber eine sehr wohlwollende Regierung Saudi-Arabien gegenüber an der Macht. Also Saudi-Arabien hat einfach immer quasi Petrodollar genommen, also die Öleinnahmen. Und hat damit ja bestimmte Leute gekauft oder eben andere diskreditiert, hat Institute, Moscheen gebaut, um in Jemen Einfluss zu erhalten und hat letztendlich auch immer den Diktator Saleh ja, gestützt. Und seitdem aber die Houthis dann Saleh und später dann auch Hadi gestürzt haben und selber die Macht übernommen haben, waren halt diese Jahrzehnte der Einflussnahme und die waren halt vorbei. Deswegen mussten die Houthis zurückgedrängt werden. Also diese beiden Sachen. Sicherung der Grenze zum Jemen und Wiedereinsetzung einer saudischen Marionette im Jemen. Das sind halt die beiden Hauptgründe, warum Saudi-Arabien in den Krieg einstieg.
In vielen von deinen Artikeln arbeitest du jetzt auch raus, dass Saudi-Arabien federführend in diesem Krieg ist und eben da die von dir jetzt genannten Interessen versucht durchzusetzen, aber dass sie das nicht schaffen würden, wenn sie nicht eine massive Unterstützung vor allem aus den USA bekommen würden. Kannst du ein bisschen konkreter machen, wie diese Unterstützung aussieht?
Ja, also ist ja relativ bekannt, dass Saudi-Arabien und die USA so ein gewisses Gentleman's Agreement haben, was auch so auf die 1930er zurückgeht, also kurz nach Staatsgründung von Saudi-Arabien, was ja runtergebrochen so viel heißt wie Energie gegen Sicherheit. Und dann zu Zeiten des Kalten Kriegs war halt Saudi-Arabien auch so ein gewisses Bollwerk gegen den Kommunismus im Nahen Osten. Also es gab ja auch im Nahen Osten viele Bestrebungen von kommunistischen Parteien und Strömungen. Und genau, das ist so ein bisschen der Hintergrund dazu. Und seit den Anschlägen vom 11. September 2001 ging halt diese Kooperation ja auf deutlich höheres Niveau nochmal. Und zwar, weil halt Saudi-Arabien einfach als ja, Rückzugsland im War on Terror auch diente und vor allem eben der Jemen auch in den Blick geriet, weil ja dort eine relativ starke Al-Qaida, ja, Offshoot, also Ableger der Al-Qaida im Jemen ist. Deswegen geriet auch der Jemen immer stärker in den Fokus des War on Terror dann von den USA. Und auch da arbeiteten die USA und Saudi-Arabien schon eng zusammen. Also, wie gesagt, die USA führen ja auch ihren ganz eigenen Krieg im Jemen. Neben dem aktuellen Krieg der Saudis und der Emiratis führen ja die USA seit fast 20 Jahren auch ihren eigenen Krieg im Jemen. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ihren Drohnenkrieg und ja, Special Forces, die dort agieren. Das ist ja auch nochmal ein anderes Thema für sich. Aber die Unterstützung für die Saudis ist auf ja, sehr, sehr vielen Ebenen, also in erster Linie vor allem Waffenlieferungen. In den Jahren des Krieges gingen halt fast 2/3 aller Waffen an die Koalition, kam aus USA, also mit Abstand der größte Waffenlieferant. Dann ist es aber auch noch auf vielen weiteren Ebenen. Also zum Beispiel haben die USA jahrelang Flugbetankungen durchgeführt, also mit Tankflugzeugen wurden halt die Kampfjets betankt. In den ersten 3, 4 Jahren war da die US-Betankung ja zentral für den Krieg, dass der überhaupt stattfinden konnte. Teilweise sind in den Militärbasen in Riad und Abu Dhabi sind US-Generäle vor Ort. Also die Planung der Anschläge selber geschieht teilweise mit Beratern aus den USA oder auch aus Großbritannien. Dann andere Sachen sind auch, also was man auch gerne unterschätzt, sind so diplomatische Unterstützung oder politische Unterstützung. Genau, das sind so die zentralen Sachen, würde ich sagen. Also militärische Unterstützung, logistische Unterstützung, politische, diplomatische Unterstützung, das sind die zentralen Punkte.
Du hattest jetzt Trump erwähnt, der ist ja nicht länger Präsident in den USA. Wie würdest du denn die Situation im Jemen jetzt einschätzen, unter dem neuen Präsidenten Biden?
Also als erstes ist es ja wichtig zu sagen, dass man keine allzu großen Hoffnungen setzen soll auf Biden, also finde ich. Letztendlich kommt er halt aus der Generation der Obama-Leute. Und das dürfen wir halt nicht vergessen, dass der Jemenkrieg anfing unter der Obama-Regierung. Und da ist auch nochmal wichtig zu sagen, warum Obama eigentlich eben diese starke Unterstützung gegeben hat. Also auch Obama hat halt hunderte, also knapp 100 Milliarden Euro an Dollar an Waffen verkauft nach Saudi-Arabien, obwohl der Krieg schon lange lief. Und das ja, passt ja auch nicht ganz zu seinem Image, das er so hat. Und das ist halt wichtig zu verstehen, warum er Saudi-Arabien so dabei unterstützt hat. Und zwar war das ja genau die Zeit, als der Iran-Deal abgeschlossen wurde. Also nachdem der Iran sein Atomprogramm unter internationale Aufsicht stellen soll und massiv runterfährt und dafür ja Sanktionen erlassen werden sollten. Und also ich persönlich finde diesen Deal sehr, sehr gut, aber ja, also die Feinde des Irans in der Region, also vor allem voran Saudi-Arabien und noch viel mehr eigentlich Israel, die haben von Anfang an gegen dieses Abkommen gekämpft, weil es halt einfach zu einer gewissen Normalisierung mit dem Iran führen sollte. Und die wollten es eigentlich um jeden Preis verhindern. Aber Obama konnte sich halt damit durchsetzen. Also es ist eine der wenigen sehr, sehr positiven Errungenschaften, also auf internationaler Bühne, die man Obama zuschreiben kann, eben der Iran-Deal. Und aber weil Saudi-Arabien quasi deswegen so erbost war über diesen Deal, hat Obama quasi als Gegenleistung sozusagen, als Wiedergutmachung, ihm ja den Jemenkrieg ermöglicht und da ihm das grüne Licht gegeben. Und ja, halt einfach auf allen Ebenen den Krieg unterstützt. Quasi die Bevölkerung des Jemen ist sozusagen so der, ja, das Bauernopfer auf dem Schachbrett der internationalen Politik gewesen.
Das heißt, auch unter einer neuen US-Regierung läuft der Krieg im Jemen weiter. Kannst du ein paar Worte dazu sagen, wie die Situation im Jemen für die Zivilbevölkerung jetzt ist, nach inzwischen fast 6 Jahren Krieg?
Ja, das ist halt ein sehr trauriges Thema. Also die UN bezeichnet seit mehreren Jahren, ich glaube seit 2017 erstmals, den Jemen als die schlimmste humanitäre Katastrophe der Welt. Über jeder zehnte Jemenit wurde vertrieben. Dann wurden ungefähr knapp über 100.000, also ja, die Zahlen schwanken etwas, so zwischen 100 und 150.000 wurden direkt ermordet. Wenn man aber andere Sekundärphänomene, also wie Hunger oder Epidemien, die in meinen Augen direkt als Kriegswaffen eingesetzt werden, also müssen wir auch die Hungertoten den Kriegstoten zuzählen. Wenn man diese Sachen macht, also steigen die Zahlen halt weit über eine Viertelmillion Tote an. Dann gibt es halt, wie gesagt, Haufen humanitäre Krisen. Also es gibt die Hungerkrise, das ist die schlimmste Hungersnot seit knapp 100 Jahren, wie auch UN-Stellen so berichten. Mit, ich glaube, knapp 25 Millionen, die am Hunger leiden. Also es ist halt einfach fast die komplette Bevölkerung leidet an Hunger. Dann gibt es die größte Cholera-Epidemie zum Beispiel der Menschheitsgeschichte. Also noch nie in der Menschheitsgeschichte gab es eine größere Cholera-Pandemie, also Epidemie, als jetzt im Jemen. Es sind knapp über 2,5 Millionen Cholera-Infizierte. Dann gab es Malaria, eine riesige Krise mit 1,5 Million Malaria-Infektionen oder Dengue-Fieber. Also, und all das wird eben das sind keine Kollateralschäden, wie es halt gerne immer hingestellt wird, dass im Jemen Krieg herrscht und deswegen kommt es zu einer Hungersnot als Folge davon. Also andersrum wird ein Schuh draus, dass halt Hunger zum Beispiel direkt als Kriegswaffe missbraucht wird. Also dass einfach der Widerstand der Bevölkerung gebrochen werden soll. Und deswegen lässt man die Menschen hungern und hofft dann, dass sie ihre Unterstützung für die Husi-Rebellen aufgeben. Also so ist quasi die perfide, ja, Strategie, Taktik dahinter. Also manchmal klingt es so sehr technisch. Ja, eine Seeblockade wird eingesetzt, aber es sind halt direkte Angriffe auf die grundlegendsten Bedürfnisse der Menschen.
Vielleicht dann ganz am Ende noch den Punkt, was müsste sich ändern, damit diese katastrophale Situation so nicht weitergeht? Was wären die wichtigsten Forderungen, die jetzt gestellt werden müssten?
Also ist immer ein bisschen schwierig zu beantworten. Also, ich komme aus Deutschland, ich bin deutscher Journalist und deswegen sind meine grundlegenden Forderungen natürlich erstmal ja, an die Bundesregierung. Also, ich finde es immer so ein bisschen wohlfeil oder auch herablassend oder arrogant, wenn wir aus Europa heraus ja, erklären wollen, wie denn die ganzen Kriege im Nahen Osten zu lösen sind, zu beenden sind. Ich halte mich da immer ein bisschen zurück, aber wo halt unsere Kritik eben in erster Linie kanalisiert werden muss, ist natürlich die Bundesregierung. Also die Bundesregierung ist der fünftgrößte Waffenlieferant an die Koalition. Es sind halt auch Milliardenbeträge, die da jedes Jahr genehmigt werden. Also Saudi-Arabien und die Emirate, die sind halt gerade dabei, ihre Rüstungsindustrien aufzubauen. Natürlich auch mit westlicher Unterstützung. Also Siemens ist da zum Beispiel teilweise involviert in einige Sachen oder Rheinmetall macht da sehr viel in Saudi-Arabien, aber es hat eben alles noch in den Kinderschuhen und deswegen ist die Koalition mehr oder weniger vollständig auf Waffenlieferungen aus dem Ausland angewiesen, allen voran europäische und NATO-Staaten und da muss halt einfach der Druck aufgebaut werden an diese Akteure, die muss halt missverständlich daran erinnert werden, dass sie halt einfach ja, sich zu Komplizen machen an der größten humanitären Katastrophe der Welt. Jeder Panzer, der geliefert wird, jeder Eurojet, der geliefert wird, jede Kugel, jede Granate trägt dazu bei, dass das Leid der Menschen im Jemen größer wird.